Ja, schön wieder bei euch zu sein. Ich bin ganz überrascht. Ich dachte, mich erwartet saure Gurkenzeit hier. Leere Ränge, aber fast alles voll. Toll. Wenn man so im Urlaub gewesen ist, woanders und andere Gemeinden kennenlernt, zum Teil Gemeinden auch, die klein sind, schwach sind, ja, da ist es ein besonderes Geschenk, dann auch wieder zu Hause zu sein, zu schauen, wow, es ist ein Wunder. Es ist ein Wunder, dass hier eine Gemeinde ist. Es ist ein Wunder, dass hier Menschen sind, die Gott kennen, die ihn anbeten, so wie wir es gerade gemacht haben. Ein riesen, riesen Grund, dankbar zu sein. Vielen Dank auch für alle Fürbitte, die wir auch gespürt haben. Im Urlaub alles klar gegangen, die Fahrt. Und auch dort, so im Zelt am Atlantik, ist es uns richtig gut gegangen. Ja, ich habe diese Woche so gedacht, dass wäre gut, da weiterzumachen, wo wir aufgehört haben letzten Sonntag. Ich habe mich mit Rolf Dreier unterhalten. Der hat einiges zum Thema Beziehung mit Gott, stille Zeit und so euch gesagt in der Predigt. Und ja, da möchte ich einfach weitermachen. Seid beharrlich im Gebet, Römer 12, Vers 12. Ich habe darüber auch schon mal gepredigt. Und zwar anlässlich einer diamantenen Hochzeit. Es waren die Eltern von Gerhard und von Richard und von der Esther. Das war nämlich mal ihr Trauspruch gewesen vor über 60 Jahren. Seid beharrlich im Gebet. Ich finde, dass dieses Wort auch schon deutlich macht, was so ein bisschen die Krux ist. Ja? Denn wenn Gebet etwas total Einfaches ist, etwas, was man völlig automatisch macht und immer gern macht, da braucht man nicht beharrlich im Gebet sein. Das Wort beharrlich zeigt uns an, es gibt Kräfte, es gibt Dinge, die uns immer wieder wegziehen. Und wir aufgerufen werden, beharrlich zu sein, dann sagt mir das, ich soll dran festhalten, auch wenn es vielleicht manches gibt, was mich wegzieht. Eine Seidenspinnerraupe verändert sich und ein wunderschöner Schmetterling schlüpft. Also ich habe zuerst dieses erste Bild gesehen aus dem Internet, heute früh, als ich geguckt habe in der Mail. Und da dachte ich, naja, ein Schmetterling halt, also und braun, ja gut, es gibt da auch rote und blaue. Aber dann dieses Tier auf einer Handfläche, da ist mir schier die Spucke weggeblieben. Und dann auch noch die Erklärung dazu. Goldene Ringe, silberne Ringe. Und ich habe da auch so meine Schlüsse draus gezogen, als ich das gesehen habe. Ich habe gedacht, ja, genauso ist es, als Jesus für uns gestorben ist und er ist auferstanden. In Herrlichkeit. Und wir haben durch dieses Ereignis etwas ganz, ganz Unglaubliches gekriegt, nämlich eine Beziehung zu dem lebendigen Gott. Wie dieser Schmetterling, in Gold, in Silber, eine königliche Beziehung. Beziehungen sind unterschiedlich viel wert. Wenn man sich im Facebook bewegt, dann kann man mit einem Klick einen Freund kriegen. Ganz einfach geht das. Aber diese Beziehung, die war teuer. Die hat Gott seinen Sohn gekostet. Jesus Christus ist für uns gestorben, für diese Beziehung. Und Gebet, wenn wir von Gebet sprechen, dann sprechen wir nicht von irgendwelchen gedichtartigen Gebilden, die rezitiert werden, sondern wir sprechen von einem Teil dieser Beziehung. Das ist Gebet, das ist ein Teil dieser Beziehung. Und das ist noch fast eine Untertreibung. Gebet ist mehr als nur ein Teil dieser Beziehung. Und obwohl ja diese Beziehung eben so etwas Wunderbares ist, der Kontakt zu dem Schöpfer und Erhalter dieser Welt, den wir Vater nennen, unseren Helfer, unserem Erretter, obwohl das so groß ist, trotzdem ist Gebet oft etwas, wozu man sich aufraffen muss. Etwas Langweiliges, wir da oben im Norden sagen Dröges, und das kann man mit trocken nur schwer übersetzen. Dröge, da klingt noch was anderes mit. Christen haben oft ein ödes Gebetsleben. Und ich sage das auch zu mir selber, ich predige mir selber. Es ist eine lästige Pflicht und habe eigentlich keine Lust. Wie kann das sein? Und vor allen Dingen, wie kann mein Gebetsleben wieder lebendig werden? Ich habe in die Bibel geschaut und bin wieder mal auf die Bergpredigt gekommen. Wieder mal Matthäus 6. Und wieder mal habe ich gefunden, dass dieser Abschnitt über das Gebet fast unerschöpflich ist. Wie so ein Bergwerk, der scheinbar nie zu Ende geht mit guten Dingen, die man da schürfen kann. Matthäus 6, die Verse 5 bis 18 nächstes Mal. Da sagt Jesus zum Thema Gebet zu seinen Freunden, zu den Jüngern, wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, das sage ich euch. Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließ die Tür zu. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. Und wer hat den Geburtstagsspruch hier wiederentdeckt? Ja, das ist der letzte Satz hier. Also der erste ganz große Punkt ist, auf die richtige Einstellung kommt es an. Auf die richtige Einstellung kommt es an. Bevor Jesus seinen Jüngern beibringt, wie sie beten sollen, wie sie das machen sollen, reden mit Gott, bringt er ihnen bei, wie sie es nicht machen sollen. Das Ganze ist natürlich nur verständlich, wenn man einmal so im Gedanken ein bisschen zurückgeht in der Zeit. Ich meine nicht in eure eigene Kindheit, sondern noch viel, viel weiter zurück. 2000 Jahre zurück. Wie hat man damals eigentlich gebetet? Was für einen Zugang hatten die Leute damals dazu? Was ging in ihnen ab, als sie das gehört haben? Mit welcher Einstellung hat man damals gebetet? Es gibt zwei Fehlhaltungen, die Jesus hier nennt. Ja, zwei Fehlhaltungen beim Gebet, denen die Jünger Tag für Tag begegnet sind. Zwei Dinge im Umfeld der Jünger. Erstens sollen sie nicht beten wie die Heuchler und zweitens sollen sie nicht beten wie die Heiden. Und wenn es damals, vor 2000 Jahren, Anthropologen gegeben hätte mit einem Forschungsauftrag, mit dem Forschungsauftrag Judentum heute, sie hätten vor allen Dingen damals eins herausgefunden. Und das wäre ihnen bestimmt ein großes, fettes Kapitel wert gewesen. Israel ist ein Land des Gebets. In ganz Israel wird an jeder Straßenecke öffentlich gebetet. Nicht nur im Gottesdienst irgendwo im Winkel, sondern an jeder Straßenecke, überall. Vor allen Dingen da, wo viele Menschen zusammenkommen. Vor allen Dingen da. Frömmigkeit war ein ganz, ganz hoher gesellschaftlicher Wert. Ein besonderes Zeichen von Frömmigkeit war das öffentlich zur Schau gestellte Gebet. Das ist eine ziemlich fremde Welt, will mir scheinen. Wenn es damals Bürgermeisterwahlen gegeben hätte, so wie heute bei uns in Hemsbach im Oktober ist ja Wahl, ich glaube Oktober ist es, ne? Dann würden die Berater den drei Kandidaten sagen, nicht sagen, geh zur Kerwe und kurbel den Alkoholkonsum dort an, wie man jetzt lesen konnte in der Hemsbacher Woche, ich habe es mit Interesse gelesen, sondern die würden denen sagen, stell dich zur belebtesten Zeit an dem belebtesten Ort der Stadt auf und sag Gebete auf und du wirst gewählt. Ganz schön fremd, ganz schön fast abartig. Was Jesus sagen will, ist, du kannst nicht beides. Du kannst nicht beten und beten öffentlich zur Schau stellen. Entweder du betest oder du demonstrierst Beten. Wie ein Schauspieler, der vielleicht auf der Bühne oder im Film ein Gebet aufsagt. Vielleicht, das hat ja so Martin Luther Film hat es ja gegeben und da gab es dann Mönche und die haben gebetet. Und die haben in dem Film natürlich nicht wirklich gebetet, sie haben nur Gebete aufgesagt. Das ist kein Beten. Ein Schauspieler tut nur so. Und Jesus sagt hier die Heuchler, aber er hat eine bestimmte Bevölkerungsgruppe vor allen Dingen im Blick gehabt, nämlich die Pharisäer damals, die fromme Elite, hoch angesehen, weil sie eben so etwas wie die Alternativen damals waren, weil sie gegen die Römer waren und weil sie sehr national eingestellt waren und für die Wiederbelebung Israels eingetreten sind. Die Pharisäer taten aber nur so. Das sah fromm aus, aber in Wirklichkeit war das alles nur für die Zuschauer. Eine falsche Einstellung. Und wenn ich jetzt nochmal wieder den Sprung mache zu heute, ist ja genau umgekehrt. Jetzt stellen wir uns doch mal vor, ein Kandidat würde sich öffentlich hinstellen und beten. Einfach so. Ja, der würde nicht ins Rathaus kommen, sondern eher nach Wiesloch, oder? Beten kann man schon tun, aber im stillen Kämmerlein, wenn überhaupt. Und wenn Jesus das so sagt, geh in dein stilles Kämmerlein, würden ja alle sofort sagen, ja, genau, das ist es natürlich und nur im stillen Kämmerlein. Beten kann man machen, ist heute so Tenor, wenn vom Beten gesprochen wird. Es ist sowas wie eine meditative Technik, um zur Ruhe und zu einer inneren Ausgeglichenheit zu kommen. Und ja, meine Herren, wenn es hilft, ja, warum soll man dann nicht beten, wenn es dir dann gut tut? Ist heute vielleicht eher so die Linie. Und ich habe mich gefragt, was würde Jesus heute dazu sagen? Ich vermute, ich kann es natürlich nicht mit Sicherheit sagen, aber ich vermute, er würde sagen, ja, das ist ja eigentlich aber auch wieder nicht so viel anders als damals, vor 2000 Jahren. Wenn das Gebet sowas ist wie so eine Selbstkur für die Seele, so eine Art Wellness-Prozess, dann ist es ja kein Gespräch mit Gott eigentlich. Dann ist das ja eigentlich eher so ein Gespräch mit sich selber. Also auch wieder mit Menschen. Dann hat man vielleicht innere Ruhe, ja, dann hat man seinen Lohn dahin. Ja? Jesus hat gesagt, ja, die verrichten lange Gebete an den Straßenecken und die Leute stehen und haben Mund auf und staunen und freuen sich über diese Menschen. Ja, die haben ihren Lohn dahin, die haben den Applaus. Das ist genau das, was man ja wollte und hat man auch gekriegt. Und wenn man dann also heute das so als meditative Technik nimmt, ja, dann hat man seinen Lohn dahin. Und das war's. Echtes Beten ist Reden mit Gott. Das ist so banal, aber ich finde es so wichtig zu sagen. Echtes Beten ist Reden mit Gott. Nicht mit anderen Leuten und nicht mit sich selber. Einfach nur reden mit Gott. Ausschließlich mit Gott. Und deswegen ist mein erster Punkt an dieser Stelle, begegne dem lebendigen Gott. Und das würde Jesus heute uns wahrscheinlich sagen, begegne dem lebendigen Gott. Denk nicht, beten lohnt sich nicht. Wenn beten mit Gott reden ist, dann lohnt beten immer. Wo ist der geeignete Raum für solch ein Gespräch mit Gott? Damals war es wichtig, in das stille Kämmerlein zu gehen. Ja, ihr fragt euch, was ist denn das, ein stilles Kämmerlein? Ja, es gab damals ja in Israel Häuser eigentlich im Prinzip nur mit einem Raum. Ein Raum Häuser, kann man sagen. Aber es gab da in der Ecke so einen kleinen abgeteilten Raum, sowas wie eine Vorratskammer mit einer Tür. Und die konnte man auch abschließen. Riegel vor, abgeschlossen. Der einzige Raum im Haus, der abschließbar war, ganz klein und wo man sich, wenn man wollte, war natürlich für Vorräte in erster Linie, zurückziehen konnte. So, und ich finde diesen Rat, den Jesus hier gibt, total wichtig für die damalige Zeit vor allen Dingen, denn so führte man sich selber natürlich nicht in Versuchung, nur so zu tun, als ob, und in Wirklichkeit zu anderen Leuten zu beten, die einen dann bewundern. Das ist ja ausgeschaltet im stillen Kämmerlein, geht ja gar nicht. Heute finde ich es wichtig, sich klarzumachen, jetzt begegne ich Gott. Ich bin wirklich mit ihm zusammen. Und er, der Schöpfer, er, der Vater, er, der mich kennt, auch meine Bedürfnisse kennt, er hört mich. Und er ist da. Jetzt verdient er meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Mir hilft es, erst einmal ein paar Momente nichts zu sagen und mir klar zu machen, Gott wird mich jetzt hören. Ich atme noch einmal tief durch. Und das ist so etwas wie das Abschließen des stillen Kämmerleins. Und jetzt bin ich mit dem lebendigen Gott ganz allein. Das ist die innere Voraussetzung, die hilft. Bereit sein, dem lebendigen Gott zu begegnen. Das zweite ist, geh offline. Das kennen viele, diesen Ausdruck, manche kennen ihn noch nicht. Auf Deutsch gesagt, könnte man vielleicht sagen, zieh den Stecker. Zieh den Stecker. Ne? Wir haben ja viele Stecker von Geräten, Radio, Fernsehen, Computer, alles Mögliche, was bei uns so läuft. Wer zum Beten ins Kämmerlein geht, meidet die Versuchung, andere zu beeindrucken. Aber es gibt auch noch einen anderen Grund, warum das gut ist. Es guckt nicht nur keiner im stillen Kämmerlein, ist ja keiner sonst da. Es funkt auch nichts dazwischen. Und bei uns funkt ja ständig was dazwischen. Ewig geht das Telefon. Und immer ist die Versuchung da, oh, ist eine neue Mail da. Es ist so viel. Es ist einfach so viel. Wir sind so leicht abgelenkt. Radio, Fernsehen, Internet, irgendwas läuft immer und beansprucht unsere erhöhte Aufmerksamkeit. Jetzt verrate ich euch was. In meinem ersten Zeugnis in der Grundschule stand folgende Bemerkung. Klaus Heinrich ist sehr langsam und leicht abgelenkt. Und gut, die Noten waren nicht schlimm, die waren okay. Ich konnte es steigern. Im zweiten Schuljahr hieß es dann, Klaus Heinrich ist leicht abgelenkt. Und das ist natürlich ein Punkt in der Schule, ja, weil die Kommunikation zum Lehrer gestört ist, wenn ein Kind leicht abgelenkt ist. Und das ist bis heute eigentlich für mich das größte Gebetshindernis, diese Ablenkbarkeit für mich selber. Also geh öfter mal offline, weg mit allen oder weg von allen Kommunikationsgeräten, weg von Menschen. Vielleicht gibt es ja tatsächlich ein Kämmerlein in deinem Umfeld für die stillen 10 Minuten einmal. Manche können beim Bügeln prima beten. Also jemand hat mir heute gesagt, ich war am Kämpfen mit mir, ob ich in den Gottesdienst gehen soll oder ob ich bügeln soll. Und hat sich dann für Gottesdienst entschieden. Ich habe gesagt, herzlichen Glückwunsch, dass du das gemacht hast. Aber es geht, viele können beim Bügeln prima beten. Also ich weiß, bin sicher, jetzt würden einige Hände hochgehen, wenn ich nachfragen würde. Und das geht, weil man ja eine Tätigkeit hat, bei der man nicht so viel nachdenken muss und nicht so viel einen beansprucht dann vom Geist her. Anderen hilft vielleicht ein Spaziergang. Um deiner Beziehung zu Gott willen, finde heraus, wo dein stilles Kämmerlein ist. Geh offline, zieh einmal den Stecker. Und drittens, sag, was anliegt. Die zweite Bevölkerungsgruppe, die Jesus im Blick hatte, waren die Heiden. Was sind das für Leute, die Heiden? Wir denken an so Schwarze im Busch mit Baströckchen. Aber das waren damals kulturell hochstehende Menschen. Das waren ja nicht irgendwelche so in so Entwicklungsländern. Das waren Römer und Griechen waren Heiden. Die hatte Jesus im Blick. Die haben auch gebetet. Und nicht so knapp. Wie die Weltmeister haben die gebetet. Wie die Heiden beteten. Das hatten die Jünger täglich vor Augen in Galiläa, einer Gegend, die viel Kontakt hatte mit Heiden, mit Griechen und Römern. Wie beteten denn die Heiden? Also der sagt, das betet nicht wie die Heiden. Ja, denken wir, der hat gut reden. Wir wissen ja gar nicht, wie Heiden beten. Wie tun sie das? Ja, Heiden waren Menschen mit einer unklaren Vorstellung von Gott. Vielleicht haben die sich auch oft einmal die Frage gestellt, ja, ist Gott eigentlich, also es gibt ihn ja, aber hört er? Wird er hören, wenn ich ihm sage, was mir fehlt? Es sind ja so viele Menschen im großen, weiten Römischen Reich und darüber hinaus, Hunderte von Millionen und die beten alle und dann ist da Gott ganz weit oben, hat er so Ohren, dass er alle Gebete hören kann? Das weiß man nicht so genau. Also wenn er hören soll, das höchste Wesen im Universum, ja, dann muss man wohl als kleiner Mensch gehörig auf sich aufmerksam machen. Und so sieht dann ein heidnisches Gebet aus. Viele Worte, lange, lange, lange Gebete, viele, viele Worte, weil wer länger redet, wird eher mal gehört. Viele Wiederholungen, tausend Wiederholungen, besondere Ausdrucksweisen, vielleicht denkt so ein kleiner Heide, ich orientiere mich an dem Profipriester im Tempel mit seiner Priesterrhetorik und hör mal hin, was für Worte der verwendet und mit welcher Stimme der spricht. Vielleicht muss man nochmal so seine Stimme nochmal so richtig Schmalz geben. Und dann, ja, dann hört Gott vielleicht. Dem liegt die Vorstellung zugrunde, dass Gott so groß ist und so weit weg, dass er eigentlich gar nichts mit uns zu tun haben will. Der ist mit so vielen anderen wichtigen Dingen beschäftigt. Da hat er eigentlich gar nicht so viel Zeit für meine kleinen Dinge, die ich so habe. Der muss erstmal für mein Anliegen gewonnen werden. Und also da muss ich erstmal aussortieren, was kann ich Gott überhaupt bringen? Ne? Und dann nehme ich die wirklich großen Sachen. Also die wahrscheinlich, wovon ich ausgehe, was Gott auch wichtig findet. Aber wo ich schon vermute, naja, wenn ich damit komme, der lacht mich ja aus. Viele tun das schon ganz unbewusst übrigens. Die kommen mit ganz vielen Dingen schon mal gar nicht zu Gott, weil sie denken, oder weil sie so das so schon verinnerlicht haben. Das ist ein Ding, das gehört nicht ins Gebet hinein. Das ist heidnisches Beten. Manche machen das so rigoros, dass sie schon gar nicht mehr beten. Nichts von dem, was mich beschäftigt, ist wichtig genug, dass ich Gott damit kommen kann. So denken Heiden. Jesus sagt dagegen, und jetzt kommt eben dieser Satz, euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. Und wenn das stimmt, wovon ich ausgehe, dann heißt das, ich brauche gar nicht aussortieren. Dann kann ich doch sowieso alles sagen, wenn er sowieso schon weiß, was ich brauche. Er wird schon das, was nicht taugt, in die Tonne klopfen. Kein Problem. Gar kein Problem. Da braucht man nicht aussortieren, da braucht man keine besonderen Gebete, da braucht man keine langen Gebete, keine wiederholten Gebete, da braucht man einfach ein offenes Herz. Sozusagen Herz ohne Dach, ne, wo man was rausholen kann. In Wahrheit weiß Gott schon alles. Alles, was ich brauche. Und er wartet nur darauf, dass ich es ausspreche, dass ich es sage. Hab keine Angst, es könnte verkehrt sein, was du ihm sagst. Warum gibt es denn all diese Nöte? Warum habe ich nicht von vornherein alles, was ich brauche? Wenn Gott eh schon alles weiß, das geht noch weiter als deine Frage, warum müssen wir beten? Warum versorgt uns Gott nicht mit allem, sodass wir überhaupt gar nicht mehr darüber nachdenken müssen, ja, wo müsste ich jetzt eigentlich Gott drum beten? So die Theorie, die ich, ja, es ist eine Theorie vielleicht, vielleicht auch ein bisschen mehr. Manchmal denke ich, dass all unsere Nöte nur deswegen da sind, damit wir wieder das Beten lernen, damit wir wieder in die Beziehung zu Gott hineinkommen. Ja, denken wir, das ist aber blöd irgendwie. Ja, nur wegen meiner Nöte zu Gott zu kommen. Das ist nicht ein bisschen vorwitzig, aber so sind wir Menschen. Wir nehmen manchmal Nöte zum Anlass, um wieder neu eine Beziehung zu beleben, die schwach geworden ist. Wir hatten mal vor über 30 Jahren eine große Schneekatastrophe in Norddeutschland. Das war ganz, ganz schlimm. Der Strom ist ausgefallen, man konnte nicht mehr zum Kaufmann und der Kaufmann war auch schon gar nicht mehr beliefert. Also musste man sich als Nachbarn gegenseitig aushelfen. Wenn man irgendwo Not hatte, dann ging man zum Nachbarn und fragte, hast du Zucker, hast du noch ein bisschen Brot? Und das war eine ganz tolle Erfahrung für viele Menschen in Norddeutschland. Weil Beziehungen, die nicht so gut mehr waren, nicht mehr so intensiv waren, plötzlich wieder intensiviert wurden. So sind wir Menschen. Wir sind halt so. Also sag, was anliegt. Lebendig beten heißt mit der richtigen Einstellung beten. Begegne den lebendigen Gott, geh offline, sag, was anliegt. Und jetzt kommt der zweite Teil, das Gebet, das wir wahrscheinlich alle sehr, sehr gut kennen, teilweise auswendig. Das Gebet, das wir unter Vater unser, was wir als Vater unser bezeichnen. Jesus hat gesagt, so sollt ihr beten. Und dann kommt's. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen, und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Also der zweite Punkt ist, auf die richtigen Prioritäten kommt es an. Dazu eben das Mustergebet von Jesus, das Vaterunser, eine hilfreiche Leitlinie. Damit hatte er übrigens die letzte Predigt aufgehört vom Rolf, letzten Sonntag. Und das werde ich nicht ausschöpfen. Das geht gar nicht. Nur ein paar Punkte dazu. Man kann es, dieses Gebet Wort für Wort beten. Man kann es so beten, wie es da steht. Tun auch viele. Man kann auch die einzelnen Bitten als Tagesordnungspunkte für das Gespräch mit Gott nehmen. Da verbirgt sich doch so viel dahinter, hinter den einzelnen 7 Bitten, die in diesem Gebet zu finden sind. Und was neu für mich war in der Vorbereitung, jemand hat da mal gesagt, die Reihenfolge der Bitten ist in Wirklichkeit eine Rangfolge. Die wichtigsten Bitten kommen zuerst und die weniger wichtigen sind nachgeordnet. Aha, es geht vom Wichtigsten zum weniger Wichtigen. Dann fällt mir aber auf beim Vater Unser, dass also der Punkt 1 ist, das allerwichtigste Priorität 1 ist Anbetung. Unser Vater im Himmel, das ist schon mal Anbetung, diese Anrede. Geheiligt werde dein Name, ist nicht von mir die Rede, von ihm. Dein Name soll geheiligt werden. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel und auf Erden. Hinter diesen Bitten verbirgt sich Anbetung. Wer so betet, der stellt alles, einschließlich sich selber, unter den Willen Gottes. Und das nennt man Anbetung. Wenige Verse später, Matthäus 6, Vers 33, sagt Jesus, dass das Reich Gottes alleroberste Priorität haben sollte. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Genau das wird in den ersten Bitten hier schon einmal deutlich. Zuallererst. Von daher ist es klar, es ist eine Rangfolge in dem Vater Unser. Ich traue mich schon, alle meine Bitten zu sagen, aber eins muss vor Gott doch klar sein. Alles das ist mir jetzt nicht so wichtig wie du. Übernimm du die Herrschaft. Mach du, was du für richtig hältst. Sicher, der Drang ist groß, sofort mit allem zu kommen, was ich auf Lager habe. Aber richtige Befreiung erlebe ich dann erst, wenn ich mir einmal die Zeit nehme, mich unter Gott zu stellen und ihn anzubeten. Wenn die Prioritäten stimmen, dann wird das Gebetsleben wieder lebendig. Und dann, zweitens, eigene Anliegen. Eigene Anliegen. Alle die eigenen Anliegen, die ich benennen kann. Unser tägliches Brot gib uns heute. Einige nehmen das ja ganz genau mit dieser Bitte. Die sagen, ja, oder die beten tatsächlich nur für Brot. Und die beten tatsächlich nicht nur für Brot, sondern nur für das tägliche Brot. Also für einen Tag zur Zeit. Nicht für morgen. Die beten nicht für einen vollen Kühlschrank, sondern nur für das, was auf dem Tisch steht. Nicht für Butter, nicht für das Brot von morgen, nur für das Brot von heute. Nochmal, das Vaterunser ist von Jesus als Gebetsschema gemeint. Nicht als ein Gebet, das alles schon in sich beinhaltet. Es ist ein Schema. Es ist nicht nur die Tagesration Brot gemeint und es wird an anderen Stellen deutlich, etwa wenn Paulus schreibt an seine Freundin Philippi, macht euch keine Sorgen, ihr dürft Gott um alles bitten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Also damit ist ja sicher nicht nur das Brot gemeint, sondern es gibt noch vieles andere, was wir brauchen. Viele andere Dinge. Brot steht für alles, was wir brauchen oder was wir uns auch nur wünschen. Ein Studienplatz nach dem bestandenen Abi. Hurra, Abi-Sturm. Ja, und danach fällt man ins Loch. Und jetzt? Ein Studienplatz muss her. Einen geeigneten Ehepartner. Warum nur ins Internet gehen? Warum nicht auch einmal das als Bitte vor Gott zu bringen? Herr, zeig mir den richtigen Ehepartner. Die schmerzende Schulter. Eine Stau-, Unfall- und konfliktfreie Fahrt in die Ferien. Wenn ich hier am Haus vorbeigehe, dann sehe ich den Kran. Und das erinnert mich daran, ich soll für die Bauleute hier beten, für den Architekten, für alle, für den Bauausschuss, für alle, die hier am Bauen sind. Warum, wenn Gott weiß, wenn all unsere Bedürfnisse ihm schon klar sind, warum soll ich dann beten? Erstens, und das habe ich ja schon gesagt, weil diese Bedürfnisse, die ich habe, beziehungsstiftend sind schon mal. Die helfen mir, eine Beziehung zu Gott zu knüpfen, die ich brauche. Meine Bedürfnisse erinnern mich daran, da ist einer, der interessiert sich dafür, was ich brauche und der wartet darauf, dass ich zu ihm laufe. Und das ist eigentlich für ihn die Hauptsache schon mal. Und das Zweite ist, weil mein Gebet meine persönliche Abhängigkeitserklärung an Gott ist. Ohne ihn kann ich gar nicht sein. Ihr kennt ja den Ausdruck Unabhängigkeitserklärung. Ja? Das sind Leute, die sagen, wir wollen nicht mehr abhängig sein von dem Mutterland. Und dann machen sie eine Unabhängigkeitserklärung. Das ist so etwas wie ein Scheidebrief. Wir wollen mit euch nur noch auf der Ebene der Nachbarschaft zu tun haben, aber nicht mehr als Teil von euch. Aber eine Abhängigkeitserklärung ist, ich gehöre dir. Und ich komme zu dir und ich traue dir zu. Du bist mein Vater, dass du mich versorgst, dass du mir hilfst, dass du mich rettest. Und ab Bitte Nummer 4, ab dieses unser täglich Brot, gib uns heute, sind wir auch sofort schon bei unserem Nächsten. Und das ist fast schon ein eigener Punkt wert, aber ich habe es hier unter diesem Punkt genannt. Es geht nicht um mein Brot. Also es steht ja nicht da, mein Brot, mein tägliches Brot gib mir heute, sondern unser Brot. Das Wort ich, mein und mich sucht man im Vater unser vergeblich. Schon mal gemerkt? Paulus schreibt an Timotheus, vor allem fordere ich zu Bitten und Gebeten auf, zu Fürbitte und Danksagung auf, und zwar für alle Menschen. Und wir sind sofort schon in der Fürbitte, ab dem Gebet. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wie kann man für andere beten? Man kann sich sehr aufmerksam die Gebete in der Bibel anschauen. Vor allen Dingen in den Briefen von Paulus, immer wieder wertvoll. Oder man kann einmal in sich selber reinhorchen. Wofür bete ich denn für mich? Andere haben ähnliche Bedürfnisse. Aber ich kann ja auch dafür beten, wenn der andere in Urlaub fährt, dass er ohne Stau in den Urlaub kommt. Warum nicht? Das ist ja für ihn eine genauso wichtige Sache wie für mich. Und die Bitte Nummer 5 ist die Vergebung. Eigentlich hat Gott uns in Christus schon lange vergeben. Auch da könnte man fragen, warum müssen wir um Vergebung bitten? Die Sünden sind doch alle ans Kreuz gekommen. Jesus ist für sie gestorben. Sogar auch die zukünftigen Sünden. Und Darum gibt es Leute, die sagen, die bitte können Kinder Gottes ruhig weglassen. Die brauchen das gar nicht beten. Und vergib uns unsere Schuld. Ich bin kein Anhänger davon. Tatsache ist ja, dass wir immer wieder Dinge tun, die Gott einfach traurig machen, die ihn betrüben, die ihn verletzen. Auch wenn wir darauf vertrauen können, dass Jesus alles ans Kreuz getragen hat. Und trotz der grundsätzlichen Vergebung, da bin ich ganz sicher, dass ich die habe und dass ihr sie auch habt, wird unsere Beziehung zu Gott immer wieder durch unser Verhalten eingetrübt. Unsere Schuld hat schlimme Konsequenzen, auch im Miteinander mit Gott, auch für unser Gebet zum Beispiel. Unsere Schuld ist letztlich auch das Ergebnis davon, dass wir noch sehr unreif sind. Und deswegen finde ich es sehr wichtig, auch um Vergebung zu bitten, Tag für Tag. Es ist immer auch eine Bitte um Reinigung. Und schließlich Schutz vor dem Bösen. Es gibt Theologieprofessoren, die entwarnen, die sagen, es gibt keinen Teufel. Das ist alles Vorstellung aus dem Mittelalter. Keine Dämonen, keine Geister. Wir sind in einem Raum aus Materie und da leben wir halt. Wir sind die einzigen intelligenten Wesen, die es im Universum gibt. Aber auch wenn diese Theologieprofessoren entwarnen, den Teufel und sein Heer kann man dadurch nicht abschaffen. Die sind immer noch da. Was mich wundert, ist nicht, dass diese Bitte im Vaterunser vorkommt. Erlöse uns von dem Bösen. Was mich wundert, ist, dass das die letzte Bitte ist. Weil mir scheint das eine sehr wichtige Bitte zu sein. Es ist, als ob Jesus dadurch sagen will, fürchtet euch nicht. Ihr steht unter meinem persönlichen Schutz. Niemand kann euch aus meiner Hand reißen. Auf der anderen Seite, der Teufel hat noch nicht klein beigegeben, der rührt sich immer noch. Und deswegen sagt uns diese Bitte, vielleicht hängt es nicht zu hoch. Gruselt euch nicht. Habt Vertrauen. Aber vergesst auch nicht, dass der geistliche Kampf, der um euch tobt, sehr real ist. Mir persönlich ist die Fürbitte für die Täuflinge ganz wichtig, weil ich weiß, dass sie angegriffen sind. Sie sind angegriffen vor der Taufe und sie sind angegriffen nach der Taufe, weil es dem Feind nicht gefällt, wenn jemand eine geistliche Entscheidung trifft. Alle, die sich mit geistlichen Entscheidungen tragen, die damit beschäftigt sind oder sie vielleicht gerade getroffen haben, sind sehr gefährdet und da müssen wir füreinander beten. Erlöse uns von dem Bösen. Nochmal, gruselt euch nicht, denn wie schreibt Johannes, er, der in euch ist, ist größer als jener, der in der Welt ist. Das Ende vom Vater unser, das wir kennen, habt ihr bestimmt vermisst gerade eben, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen, gehört eigentlich nicht zum Vater unser. Das ist erst später dazugekommen. Vielleicht, weil man meinte, am Schluss gehört noch einmal eine Anbetungsformel. Man kann es dazu beten, ich bin es so gewohnt und bete es. Man kann es auch lassen. Diese Predigt und auch die vorangegangenen sind Teil eines Kurses zum Thema in der Nachfolge wachsen. Und wir haben vor, im Herbst diesen Kurs anzubieten in der Gemeinde. Ich möchte einmal dazu einladen, alle, die den ersten Kurs schon mitgemacht haben, ich entdecke meine Gemeinde, können auch beim zweiten Kurs mitmachen. Und möchte ganz, ganz herzlich dazu einladen. Vor allem aber möchte ich dazu einladen, das nicht bei Erkenntnissen hier zu lassen, sondern tatsächlich anzufangen zu beten. Anfangen hineinzukommen mit der richtigen Einstellung und mit den richtigen Prioritäten und eine lebendige Beziehung zu Gott zu erleben. Amen.